Sonntag haben wir die letzte Predigt in der Reihe durch das Johannesevangelium behandelt. Vers für Vers haben wir dieses kostbare Evangelium sorgfältig und ich hoffe gewinnbringend ausgelegt. Bevor ich nun in ein neues Buch hineintauche, möchte ich einige Themen betrachten. Und zwar, indem wir uns das gesamte Johannesevangelium vor Augen stellen. Wenn man so will, beginnen wir heute mit einer Miniserie, und zwar die Gnadenlehren im Johannesevangelium. Auf diese Idee hat mich Martin Luther gebracht. Kein anderer als Martin Luther. Und zwar durch sein kämpferisches, aber sehr lesenswertes Buch Vom unfreien Willen. Ist zurzeit auch wieder neu herausgegeben worden. Dieses Buch, es hat Martin Luther selbst bis zu seinem Tod als eines seiner wichtigsten Schriften betrachtet. Ein Buch, es war eine Art Antwortschreiben, der gelehrte Humanist Erasmus von Rotterdam. Er wurde dazu angehalten, doch auch einmal etwas zu diesen Fragen der Reformation zu schreiben. Er war ein Gelehrter, er hatte großes Ansehen. Und er sollte sich doch auch irgendwie mal zu den Martin Luther positionieren. Und Erasmus, der wollte sich aber gerne raushalten aus dieser ganzen Debatte. Er hatte auch so einige Kritik an der römischen Kirche, aber irgendwie Martin Luther und seine Gedanken, das war ihm dann doch irgendwie auch ein bisschen zu weit. Aber er wurde immer mehr gedrängt, doch auch irgendwie mal was dazu zu schreiben, irgendwas zu kommentieren. Und dann hat er sich gedacht, ich nehme einfach ein ganz unwichtiges Thema. Also so ein absolutes Randthema, so irgendwie was Nebensächliches. Und dann schreibt er also über den freien Willen. So hat er das genannt, über den freien Willen. Und er meinte, nun, in manchen Themen, da muss man nicht unbedingt so eine ganz feste Meinung haben. Also da kann man das so halten oder so halten. Auf jeden Fall so ganz so radikal wie Martin Luther, das muss man da nicht drüber denken. Nun, Martin Luther, er greift diese Schrift auf und er zerreißt die Argumente von Erasmus in der Luft. Und ein bisschen sarkastisch dankt er ihm, dass Erasmus nun endlich nicht irgendwelche belanglosen Erfindungen wie das Papsttum oder das Fegefeuer oder den Ablasshandel, sondern den wahren Kern der Religion anspricht. Nämlich die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und was der Mensch in dieser Beziehung selbst kann. Er sagt, oh endlich Erasmus, du hast endlich mal kein Nebenthema gewählt, sondern wirklich das, worum es echt geht. Nur wollte Erasmus natürlich mit seinem humanistischen Denken den Wert und die Fähigkeit des Menschen besonders betonen und groß machen. Und unter anderem zitiert er in seiner Schrift aus dem Johannesevangelium. Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 12. Da heißt es, er gab ihnen die Macht, Kinder Gottes zu werden. Oder er gab ihnen das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und Erasmus, er verstand es nun so, wie auch heute viele Menschen. Ja, wenn man so will, wahrscheinlich die meisten Menschen. Gott hat den Menschen Macht abgegeben. Hat den Menschen ein Recht abgetreten. Und zwar hat der Mensch jetzt die Macht und das Recht in sich selbst, nach seiner eigenen Entscheidung, nach seinem freien Willen, entweder ein Kind Gottes zu werden, indem wir uns zu Gott bekennen, indem wir an Jesus glauben, oder eben kein Kind Gottes zu werden. Es ist einfach in der Macht und in dem Willen des Menschen. Doch hier fährt Martin Luther dazwischen. Und folgender Satz in der Mitte des Buches hat mich zu dieser Miniserie inspiriert. Hier schreibt er als Antwort auf dieses Argument, auch dieses Wort ist ein Hammer wider den freien Willen. Wie es beinahe das ganze Evangelium des Johannes ist. Dennoch wird es für den freien Willen angeführt. Ja, es ist wirklich so, kaum ein Buch, Kaum ein Buch spricht so deutlich gegen den freien Willen und gegen die guten Fähigkeiten des Menschen wie Jesus hier im Johannesevangelium. Dieses Evangelium ist wirklich ein Hammer gegen humanistische Gedanken über den Menschen. Es ist wirklich ein Hammer gegen eine Arroganz, gegen eine Überheblichkeit des Menschen und seines Denkens gegenüber Gott. Und ja, Martin Luther, er greift dieses Thema auf und in gewisser Weise sagt er, 99 Thesen habe ich an die Stadtkirche gehämmert. Nun, dieses Evangelium, das ist der wahre Hammer. Das ist der wahre Hammer gegen die falsche Lehre der Kirche. Das ist der wahre Hammer gegen ein falsches Selbstverständnis des Menschen. Eine Selbstgerechtigkeit des Menschen. Nun, ich halte es für gut und nützlich, einmal in einem größeren Überblick diese Kernthemen der Religion, dieses Kernthema der Beziehung zwischen Gott und den Menschen in diesem Evangelium zu betrachten. Wir haben es jetzt ausführlich betrachtet. Wir sind so in ganz kurzem Tempo, Schritt für Schritt, Abschnitt für Abschnitt, Vers für Vers durchgegangen. Aber jetzt möchte ich einmal diese Themen im Lichte des ganzen Evangeliums betrachten und einmal so unter die Lupe nehmen. Johannes, wie hältst du es mit den Gnadenlehren, könnte man fragen. Können wir Kinder Gottes werden durch unsere eigene, angeborene, rechtmäßige Fähigkeit des freien Willens, durch unser eigenes Vermögen? Nun, wer den Kontext kennt, der weiß, dass es in Johannes 1, Vers 12 nicht um den freien Willen des Menschen geht. Es ist nicht der freie Wille, es ist nicht die Macht des Menschen, die ihn zum Gotteskind macht. Denn wie heißt es gleich im nächsten Vers? Johannes 1, Vers 13. Die nicht ausgeblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Ganz einfach und ganz klar. Doch lasst uns einmal betrachten, wie der natürliche, das heißt wie der ungläubige, nicht wiedergeborene Mensch. Also der von Gott noch nicht diese Macht, noch nicht aus Gott neu geboren ist. Wie wird er denn hier im Johannesevangelium beschrieben? Wie wird der Mensch mit seinen Fähigkeiten in seinem Zustand im Johannesevangelium beschrieben? Da betrachten wir zum Ersten die geistliche Erkenntnis. Zu was für einer Erkenntnis, zu was für einer Aufnahme, Informationsaufnahme ist der Mensch fähig? Okay, was lehrt uns hier das Johannesevangelium? Nun, die allererste Beschreibung des natürlichen Menschen ist, dass er geistlich blind ist. Das Vorwort, hier der sogenannte Prolog im Johannesevangelium, der spricht viele Themen in Kürze schon mal an, die dann im weiteren Evangelium weiter ausgeführt werden. Und hier im ersten Kapitel, da lesen wir Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 5. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und dann Vers 9. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt, hier ist von Jesus die Rede, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Wie blind kann man sein? Im Grunde, das Johannesevangelium, es fängt gleich mit dieser Frage an. Wie blind kann man eigentlich sein? Jetzt am Donnerstag bin ich zum Gemeindehaus unseres Dorfes spaziert. Warum? Um dort zu wählen. Und als ich dorthin lief mit meiner Familie, da kam uns ein Mann entgegen. Und der hatte eine gelbe Brosche an seiner Jacke mit drei Punkten drauf. Das ist das Zeichen für Blindheit. Ja, ein Erkennungszeichen. Oh, dieser Mann ist blind. Er hatte auch einen Blindenstock. Und er ging so auf uns zu. Und als er ganz nahe war, da erhob er sein Gesicht, schaute direkt zu mir und grüßte mich freundlich. Offensichtlich konnte er meine Umrisse erkennen. Wahrscheinlich hatte er eine starke Sehschwäche. Ja? Wahrscheinlich konnte er nicht lesen. Wahrscheinlich brauchte er unterschiedliche Hilfsmittel. Wahrscheinlich musste er auch hören. Aber ganz offensichtlich wusste er, wo ich stehe. Und er konnte aufblicken und mich freundlich grüßen. Ja, es gibt auch bei der Blindheit unterschiedliche Grade an Blindheit. Doch hier schreibt Johannes, Jesus ist das wahre Licht. Er ist das echte Licht. Das heißt, er ist die absolute, klare Wahrheit und das völlig reine Wesen Gottes. Gott, der die ganze Welt und alle Menschen erschaffen hat, er wird Mensch in Jesus Christus. Er kommt auf die Welt. Er lebt vollkommen heilig. Er lehrt, wie niemand jemals zuvor gelehrt hat. Er tut Wunder und er erfüllt das ganze Gesetz, ohne Sünde, ohne Fehler. Licht ist erschienen. Vollkommene Klarheit, vollkommene Wahrheit, vollkommene Heiligkeit. Und doch, während Jesus als das wahre Licht den Menschen so nahe gekommen ist, erkannte die Welt ihn nicht. Sie erkannte nicht, dass er der Sohn Gottes ist. Sie erkannte nicht, dass er der Schöpfer des Universums ist. Sie erkannte nicht, dass Gott hier Mensch geworden ist und ihnen nahe gekommen ist. Nein, sie haben ihre Haupt nicht erhoben, um zu grüßen. Johannes sagt also, die Welt ist so blind, sie kann noch nicht einmal Licht erkennen. Nicht einmal Licht von Finsternis unterscheiden. Nun, das ist absolute Blindheit. Das beschreibt absolute Blindheit. Und genau das lehrt Jesus auch später. Im Gespräch mit Nikodemus, Johannes Kapitel 3, Vers 3. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus, dieser geachtete Religionslehrer seiner Zeit. Dem sagt Jesus, und zwar sehr entschlossen und ganz deutlich ins Gesicht, ohne Wiedergeburt kann der Mensch das Reich Gottes noch nicht einmal sehen. Er kann es noch nicht einmal erkennen. Er kann es überhaupt nicht wahrnehmen. Jesus sagt nicht, also ohne Wiedergeburt darf ein Mensch nicht in das Reich hineintreten, was ja auch wahr wäre. Ohne Wiedergeburt bleibt man vor der Tür stehen. Ohne Wiedergeburt muss man von außen die Mauer betrachten. Nein, er sagt, er kann es nicht sehen. Wisst ihr, es gibt einen Unterschied zwischen dürfen und können. Wenn ein Kind am Mittagstisch fragt, du Papa, kann ich im Kinderzimmer spielen? Dann ist das eigentlich eine falsche Frage. Warum ist die Frage falsch? Bei dieser Frage, es geht nicht um das Können, sondern um das Dürfen. Natürlich glaubt der Vater, dass das Kind die Fähigkeit hat, aufzustehen, in das Kinderzimmer zu gehen und mit dem Spielzeug zu spielen. Es mangelt nicht an der Fähigkeit. Doch die Frage ist, darf das Kind aufstehen, bevor es nicht gegessen hat? Beim Reich Gottes spricht Jesus nicht vom Dürfen. Und das ist auch wichtig, an jeden ist die Wahrheit gerichtet. Hier in Johannes 1 heißt es, das Licht hat alle Menschen erleuchtet. Ja? Das heißt, ja, diese Wahrheit, diese Einladung des Reiches Gottes, es gilt jedermann. Jeder darf. Die Frage ist aber, kannst du? Kannst du es überhaupt sehen? Sogar gelehrte Leute wie Nikodemus, der anderen die Bibel auslegte, der zu Jesus kam und sagen konnte, wir wissen, Selbst solche Leute können das Reich Gottes nicht sehen. Das ist das, was Jesus hier sagt. In Kapitel 9 heilt Jesus einen blindgeborenen Mann. Und am Ende dieses Kapitels, ab Vers 39, da sagt Jesus: Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm: Sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen, daher bleibt eure Sünde. Das ganze Kapitel ist eine ganz deutliche Erklärung, wie eine Art Predigt darüber, dass das eigentliche Problem der Menschen nicht physische Blindheit ist, wie dieser blindgeborene Mann, sondern geistliche Blindheit. Und Jesus lehrt sehr scharf, dass die Menschen so blind sind, dass sie nicht einmal sehen, dass sie selbst blind sind. Und durch Jesu Auftreten wird deutlich, dass die, die sich für sehend halten, blind sind. Das bezeichnet er hier in diesen Versen. Ja? Wenn sie doch mal erkennen würden, dass sie blind sind. Aber weil sie sagen, sie sind sehend, obwohl sie so blind sind für das Reich Gottes, für die Wahrheit, für den Sohn Gottes, der erschienen ist, darum bleibt ihre Sünde. Aber er ist gekommen, die Nichtsehenden sehend zu machen. Und das sehen wir dann bei diesem Geheilten. Er wird doppelt sehend, physisch und geistlich. Er erkennt Christus. Christus ist der Retter. Nur wer Jesus nachfolgt, und auch das kann nur jemand, der sehen kann. Ja, ich kann nur jemanden folgen, den ich auch sehen kann. Nur wer Jesus nachfolgt, der kann im Licht bleiben. Und bleibt nicht in der Finsternis. Er hat das Licht des Lebens. Nun, ein weiterer Aspekt dieser Erkenntnis ist das Hören. Der Mensch wird im Johannesevangelium nicht nur als blind, sondern auch als geistlich taub beschrieben. In Johannes 5, ab Vers 36, lesen wir Folgendes. Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Hier ist vom Johannes dem Täufer die Rede. Denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie vollende, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, denn dem, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. Direkt davor heilte Jesus einen Lahmen, jemanden, der nicht gehen konnte. Aber es war ein Sabbat. Der Sabbat ist ein Ruhetag, an dem der Mensch innehalten soll. Warum soll er innehalten? Um insbesondere auf das Wort Gottes zu hören und das Werk Gottes zu erkennen. Ja, wir sollen nicht so beschäftigt sein mit allen möglichen anderen Dingen, sondern wir sollen diesen Tag nutzen, um auf Gottes Wort zu hören und Gottes Wort zu erkennen, Gottes Werk zu erkennen. Doch die Menschen, sie verurteilten Jesus, dass er den Sabbat nicht einhält. Und darum entgegnet Jesus hier, dass sie neben der geistlichen Blindheit auch Gottes Stimme niemals richtig gehört haben. Sie haben das Wort Gottes niemals so gehört, dass es wirklich Raum gefunden hat in ihnen. Dass sie wirklich erkennen, worum es geht. Dass es Frucht bringt in ihrem eigenen Leben. Sie verstehen das Gesetz nicht. Sie sind geistig taub. Sie kommen und richten Jesus und sie richten andere und sie meinen, sie wüssten, was das Gesetz bedeutet und das Sabbatgebot. Und sie haben keine Ahnung. Sie misshandeln dieses Gesetz. Sie missbrauchen es zu ihrem eigenen Zweck, zu ihrem eigenen Stolz. Und sie sehen nun gerade nicht das Werk Gottes, was gerade direkt vor ihren Augen stattfindet. Und sie hören nicht auf das Wort Gottes, der gerade in Christus zu ihnen spricht. In Kapitel 8 betont Jesus, dass er das Wort Gottes lehrt. Nichts anderes als das Wort Gottes. Doch die Menschen glauben ihm nicht. Und Jesus benennt den Grund dafür in Johannes 8, Vers 43. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Und Vers 47, 4 Verse später. Wer aus Gott ist, das ist eine andere Formulierung für wer wiedergeboren ist, wer ein neues Leben in Gott bekommen hat. Wer aus Gott ist, er hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Merkt ihr, wie deutlich Jesus hier von einer geistlichen Taubheit spricht? Die Menschen, sie konnten Jesu Worte zwar akustisch wahrnehmen, ja natürlich, aber sie konnten nicht geistlich hören. Sie konnten seine geistliche Sprache nicht verstehen. Warum? Weil sie nicht aus Gott sind. Der Mensch kann nicht hören. Warum? Weil er nicht aus Gott ist. Weil er nicht wiedergeboren ist. Weil er nicht von Gott erneuert worden ist. Und solange das nicht geschehen ist, ist der natürliche Mensch taub für die Wahrheit und für das Wort Gottes. Taub, unfähig zu hören, unfähig zu verstehen. Aber es geht noch weiter. Das Johannesevangelium beschreibt den natürlichen Menschen als geistlich unwissend. Als Jesus dem Nikodemus den Unterschied zwischen fleischlichen Dingen und geistlichen Dingen erklärt, ja, es geht ja hier um Wiedergeburt, um geistliche Erkenntnis, da hält er dem Mann seine geistliche Unwissenheit direkt vor. Und ich meine noch einmal, Nikodemus, er war der Lehrer dort, ein Religionslehrer, ein Glaubenslehrer. Und hier heißt es in Johannes 3, Vers 10, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Du bist ein Lehrer Israels und du bist unwissend. Kannst noch nicht mal fleischliche von geistlichen Dingen unterscheiden. Ich sage dir hier gerade Dinge vom Himmel und du weißt es nicht. Du verstehst es nicht. Du bist so unwissend. Auch im Dialog mit der samaritanischen Frau, da lesen wir in Johannes 4, Vers 10, wenn du die Gabe Gottes kenntest, also kennen würdest, und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und sie, diese Frau in ihrer geistlichen Unwissenheit, sie antwortet wie im Vergleich jeder natürliche Mensch. Herr, ja, du hast kein Schöpfgefäß. Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob. Seht ihr, wie hier die geistliche Unwissenheit hervorgehoben wird, herausgestellt wird? Er spricht von lebendigem Wasser. Von einem Durst, der völlig gestillt werden kann. Von einer himmlischen Gabe Gottes. Und sie fragt, wo ist denn dein Schöpfgefäß? Siehst du nicht, dass der Brunnen tief ist? Geistlich unwissend. In Johannes 16, Vers 3 bereitet Jesus seine Jünger auf die Verfolgung und auf die Bedrängnis vor. Er erzählt ihnen, er erklärt ihnen, dass sie gehasst werden. So wie wir gelesen haben, Josef von seinen Brüdern. Und warum? Dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Sie kennen Gott nicht. Sie meinen Gott zu dienen, sie kennen Gott aber nicht. Sie sind geistlich unwissend. Mangelnde Erkenntnis, geistliche Unwissenheit. Die Menschen erkennen weder Jesus noch die Christen als solche, die von Gott gesandt sind, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und darum reagieren die Menschen so feindlich. Darum reagieren die Menschen mit diesem Hass. Durch geistliche Blindheit und geistliche Taubheit ist der natürliche Mensch völlig unwissend. Er erkennt nicht, er begreift nicht, dass Jesus das Licht der Menschen ist, das scheint zum Heil. Dass er die Wahrheit Gottes spricht, ein Wort der Gnade an uns. Das Johannesevangelium beurteilt den geistlichen Intelligenzquotienten eines natürlichen Menschen mit 0,0. Völlig unwissend. Nun, wie sieht es aus mit der geistlichen Gesinnung? Das ist der zweite Punkt. Wir gehen weiter. Wie sieht es aus mit dem Herzen des Menschen? Mit seinen Gefühlen, mit seinem Willen. Selbst wenn ein Mensch blind und taub ist für die äußerlichen Dinge, gibt es da nicht diesen inneren Wunsch, diesen inneren geistlichen Funken, der uns Menschen anspornt, doch nach dem Licht zu suchen. Selbst wenn wir so abgeschottet sind, selbst wenn wir das Gefühl haben, es ist alles, was das Äußerliche, wir können es so überhaupt nicht wahrnehmen, aber ist nicht da in uns drin etwas, was uns hinzieht zu Christus? Dieser Wunsch nach dem Guten, dieses innere Licht, das irgendwo leuchtet. Wir ahnen schon, auch hier ist das Johannesevangelium ein Hammer, der diese falschen Anschauungen völlig zertrümmert. Es ist ein Hammer. Und wir müssen bedenken, selbst wenn Menschen zu dem Schluss kommen, ja, vielleicht sind wir unfähig, was die äußere Wahrnehmung angeht. Die innere Gesinnung, das zu verwerfen, dass da doch etwas Gutes in uns ist, das fällt den Menschen so schwer. Nun, Johannes erschwingt den Hammer. Die Empfindungen sind böse. Jesu Menschwerdung hat die Gesinnung der Welt deutlich geoffenbart. Es ist die Gesinnung einer geistlichen Feindschaft. In Johannes 3, Vers 19 und 20 stellt Jesus es so deutlich dar, wie es deutlicher nicht gehen kann. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Ihr Lieben, wir haben zu Recht Mitleid mit Menschen, die etwas nicht tun können, obwohl sie es gerne würden, aber vielleicht bei dem Versuch scheitern. Ja, zum Beispiel, wenn ein einjähriges Kind zum Papa laufen will. Aber es fehlt noch an der Balance, es fehlt noch irgendwie an der Kraft in den Beinen und es macht ein paar Schritte und plumpst dann auf den Hosenboden. Nun, dann nehmen wir es gerne auf den Arm und tragen es, sodass es zu uns kommen kann. Wir sehen, hier ist der Wunsch da und es mangelt noch ein bisschen an den Fähigkeiten. Aber stellen wir mal vor, ein Schulkind sitzt bockig auf der Treppe. Das Bild ist aus meinem eigenen Leben, das habe ich nämlich mal öfters gemacht. Und wenn der Vater ruft, Kind, komm her zu mir, bleibt das Kind einfach sitzen. Es mangelt nicht an den Fähigkeiten. Nein, es mangelt an dem Willen. Nicht, weil das Kind nicht gehen kann, sondern weil es nicht will. Und in der Erziehung ist das ein großer Unterschied. In der Beurteilung des Menschen macht es auch einen großen Unterschied. Der Mensch ist nicht nur unfähig zu sehen und zu hören und somit zu erkennen. Es fehlt ihm nicht nur an Seh- und Hörkraft. Er will nicht. Das ist das, was Jesus hier lehrt. Er will nicht. Der Mensch liebt die Sünde, die Finsternis, das Böse, mehr als das Gute, mehr als das Licht, die Wahrheit und das Göttliche. Und Freunde, das ist das, was wir in der Textlesung ja gerade so plastisch vor Augen gestellt bekommen haben. Warum konnten die Brüder Josef nicht freundlich mit ihm reden? Warum konnten sie nicht? Fehlt es ihnen an Möglichkeit, Worte auszudrücken? Hatten sie eine schwere Zunge? Nein, sie konnten nicht freundlich mit ihm reden, weil sie nicht wollten, weil sie ihn hassten. Das ist das, was Jesus lehrt über den natürlichen Menschen. Er kann nicht sehen, er kann nicht hören, er kann nicht verstehen, weil er das Gute und die Wahrheit hasst. Weil er die Finsternis liebt und das Licht hasst. Und wenn die Empfindungen mehr Gefallen an Bösem als am Guten haben, ist natürlich auch der Wille des Menschen betroffen. Es gibt Menschen, die glauben, die Entscheidungskraft, die entscheidenden Faktoren des Willens sind neutrale Bewertungen der Argumente. Egal, was ich fühle, egal, was ich sehe oder höre, mein Willen ist so eine Instanz, ich kann einfach das Richtige abwägen und dann entscheiden, was das Beste ist. Doch Jesus und die ganze Bibel, sie lehren, dass der menschliche Wille nicht frei ist, sondern versklavt. Darum nannte Luther seine Schrift auf Latein de servo arbitrio. Das heißt genau genommen vom geknechteten Willen. Der Wille ist nicht frei, er ist unfrei, und zwar unfrei, weil er geknechtet ist, versklavt ist. Der Wille des Menschen ist nicht frei und unvoreingenommen, sondern regelrecht versklavt. Der Mensch hat sich selbst der Sklaverei unterworfen. Jesus spricht im Johannesevangelium von einer dreifachen Versklavung des menschlichen Willens. Zunächst einmal lesen wir in Johannes 8, Vers 34. Ich lese mal von Vers 33. Wir sind Abrahams Nachkommenschaft, sagen hier die Juden, und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Die Tatsache, dass kein einziger Mensch jemals die Macht hatte, sich ganz gegen die Sünde zu entscheiden, die Sünde nicht zu wollen, zeigt, wie versklavt, wie gefangen der Mensch in Sünde ist. Der Mensch ist versklavt unter die Sünde. Der menschliche Wille ist versklavt unter die Sünde. Doch nicht nur die Sünde ist das Problem, es geht sogar auch um höhere Mächte. Der Wille ist versklavt durch den Teufel. Auch im 8. Kapitel, Vers 44. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Die Begierden eures Vaters, des Teufels, wollt ihr tun. Wie ist es mit dem freien Willen? Jesus stellt den menschlichen Hang zur Lüge, zum Hass, zum Mord deutlich als eine teuflische Macht über den Willen aus. Habt ihr euch schon mal überlegt, was müsste man tun, um den Teufel zu evangelisieren? Was müsste man tun, damit der Teufel sich zu Gott bekehrt. Nun, sollten wir ihn lehren über Jesus Christus, was er getan hat? Sollten wir ihn lehren über die Freundlichkeit Jesu? Sollten wir ihn lehren über die Herrlichkeit und die Macht Jesu? Nun, der Teufel weiß all das. Es ist nicht mangelnde Kenntnis, sondern mangelnder Wille. Der Teufel hat einen teuflischen Willen. Ist es nicht so? Er hasst die Wahrheit, deswegen ist er der Vater der Lüge. Jesus sagt hier, Mensch, das ist auch dein Problem. Es reicht nicht, einfach nur Informationen zu geben, die Wahrheit zu sagen. Die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Der menschliche Wille ist versklavt durch ein teuflisches Wesen. Doch auch hier wird deutlich, obwohl es eine Sklaverei ist, ist es nicht unverschuldet. Der Mensch, er hängt nicht so an dem Teufel, dass er sagt, ich will das eigentlich nicht, aber ich kann nicht anders. Ich bin gekettet, ich bin versklavt, ich tue, was ich will und kann, um von ihm loszukommen, aber ich kann nicht. Ich werde gezogen, ich werde mit Gewalt dazu gezwungen. Jesus sagt, die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Es ist eine selbstverschuldete Sklaverei. Der Mensch will das Teuflische und wird gerade darin gebunden. Und schließlich ist noch der Wille durch das eigene Ich gebunden. Darum ruft Jesus auf in Johannes 12, Vers 25. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Die Menschen können nicht glauben. Warum? Weil sie sich selbst so sehr lieben. Weil sie so versklavt sind von ihrer Selbstsucht, dass sie meinen, sie könnten ihr Leben gewinnen, indem sie ihre eigene Ehre suchen, indem sie nach ihren eigenen Gewinnen suchen. Und Jesus sagt nun, das ist euer Verlust. Das ist euer Verlust. Das ist euer Verderben. Judas ist ein gutes Beispiel hierfür, hier in diesem Evangelium. Er ist beherrscht von der Gier nach Reichtum. Darum ist er ein Dieb und ein Lügner, versklavt unter die Sünde. Die Sünde der Gier macht ihn zum Instrument des Teufels, der, wie Johannes es beschreibt, in ihn fuhr. Johannes 13, Vers 27, damit er Jesus verraten wird. Und sein Charakter ist gekennzeichnet von Eigenliebe und Selbstsucht. Versklavt unter Sünde, versklavt unter den Teufel, versklavt unter das eigene Ich. Er tut so, als würde er sich um die Armen sorgen. Dabei geht es ihm um sich selbst. Eine dreifache Versklavung bringt ihn letztendlich ins Verderben. Und Jesu vernichtende Aussage über den natürlichen Menschen ist diese. Johannes 5, ab Vers 39. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Der Mensch ist geistig blind für die Herrlichkeit Jesu, er ist taub für die Wahrheit Gottes, er ist unwissend in der Erkenntnis des wahren Gottes und dazu ist seine Gesinnung und sein Wille völlig dem Bösen und Falschen zugetan. Das Gute und das Wahrhaftige, das hasst er und er will nicht in das Licht treten. Er will nicht. Und das bedeutet, der Mensch ist unfähig. Er kann nicht, weil er nicht will. Unfähig in den geistlichen Dingen, schon für den allerersten Schritt. Und wieder, das ist doch der entscheidende Punkt. Jeder Christ würde doch bestätigen, dass wir Menschen durch die Sünde geschwächt sind, dass wir irgendwie getrübt sind, dass wir irgendwie eingeschränkt sind. Doch gibt es nicht zumindest dieses kleine bisschen, geistlich gesehen, was der natürliche Mensch tun kann, um zu Christus zu kommen, um das Heil zu finden? War es nicht diese eine gute Entscheidung? War es nicht dieser eine Schritt, den ich zumindest getan habe? Aufgrund der Tatsachen, die wir betrachtet haben, kommt Jesus zu einer ganz eindeutigen Diagnose. Johannes 6, Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und nochmal, Vers 65. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann. Es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Der Mensch kann nicht. Und deutlicher hätte Jesus es nicht sagen können. Niemand, nicht einer. Er sagt nicht, die meisten Menschen können nicht. Niemand kann. Gott muss den ersten Schritt machen. Gott muss ziehen. Gott muss geben eine Buße, einen Glauben, eine Erneuerung. Damit wir sehen, damit wir hören, damit wir erkennen, damit wir wollen. Kein einziger Mensch entscheidet sich für Jesus aus sich selbst. Kein einziger Mensch. Und Jesus geht sogar noch weiter. In Johannes 5, Vers 25 sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Wovon spricht Jesus hier? Im Kontext wird deutlich, hier spricht Jesus nicht von den leiblich Verstorbenen am Tag des Gerichts, die auferstehen, um das Gerichtswort oder um die Stimme Gottes zu hören. Er redet von den Menschen seiner Zeit. Die Stunde ist jetzt da. Da werden Tote meine Stimme hören. Seine Aussage bezieht sich auf den geistlichen Zustand der Menschen. Der Mensch ist tot. Nun, was erwartest du von einem toten Menschen? Der Mensch ist tot. Und Freunde, deswegen führt uns das Johannesevangelium so deutlich hin, Wiedergeburt ist notwendig. Du musst aus Gott geboren sein, um die Wahrheit zu erkennen. Du musst von Neuem geboren werden, um das Reich Gottes zu sehen. Wiedergeburt ist nötig. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Wiedergeburt ist notwendig. Vom Vater gezogen, vom Geist gewirkte Erneuerung in Christus Jesus. Das ist unsere einzige Hoffnung. Denn das Reich Gottes unter der Herrschaft Jesu Christi bedeutet Leben. Das allein ist Leben. Doch wer im natürlichen Zustand verweilt, der empfängt den gerechten Zorn und das ewige Gericht Gottes. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ja, der Mensch ist völlig verdorben. Aber er ist verantwortlich dafür. Der Zorn Gottes bleibt auf dem. Vier kurze Anwendungen möchte ich nennen. Erstens, vertraue nicht auf dich selbst. Die Lehre von der totalen Verdorbenheit der menschlichen Natur, es lehrt uns Christen, nicht auf unsere natürlichen Kräfte zu vertrauen. Und ich weiß, dass das eine Versuchung ist. Manchmal denken wir, okay, ich habe vielleicht bei meiner Bekehrung eigentlich nichts dazu getan. Ja, es war Gott, der mich gezogen hat. Ja, es war Gott, der in mir Glauben geweckt hat. Aber jetzt bin ich doch erneuert. Jetzt bin ich ja befreit. Und jetzt habe ich ein Vermögen in mir selbst, ein gutes Leben zu führen. Wie verführerisch ist der Stolz in uns Christen. Wir rühmen uns dessen, was die Gnade Gottes in uns bewirkt hat. Und es ist wichtig, dass wir uns beschäftigen mit dieser Lehre über den Menschen, über die Verdorbenheit des Menschen, damit es uns bewahrt, auch als Wiedergeborene, nicht auf unsere natürliche Kraft zu vertrauen. Jesus sagt hier im Johannesevangelium seinen Jüngern in Johannes 15, Vers 5, getrennt von mir könnt ihr nur wenig tun. Könnt ihr das Beste nicht tun? Was sagt Jesus? Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nichts. Das gilt uns Christen. Freunde, das gilt uns Christen. Getrennt von Jesus, getrennt von seiner geistlichen Kraft, getrennt von seiner Wahrheit, getrennt von seiner Gnade, die in uns wirkt, können wir nichts tun. Allein in Christus, allein durch seine wirksame Gnade können wir gute Frucht, können wir gute Werke, können wir echte Liebe hervorbringen. Allein in ihm. Darum vertraue nicht auf dich selbst, sondern sei wachsam gegenüber deinem eigenen Fleisch. Auch jetzt im Glauben ist unser Verstand, unser Herz noch immer so leicht geneigt zur Sünde, zu alten Gewohnheiten, zu fleischlichen Weisen, zu fleischlichem Denken. Wie schnell werden wir verführt von der Weise dieser Welt, von der Logik dieser Welt, von dem, wie die Welt das Leben sieht, das, worauf die Welt hört, das, wie die Welt erkennt. Vertraue nicht auf dich selbst, vertraue nicht auf deine eigene Kraft, sondern blicke auf Christus und erbete von ihm täglich neu alle Gnade, die du brauchst. Alle Gnade. Zweitens, begegne anderen demütig und barmherzig. Die Lehre von der totalen Verdorbenheit der menschlichen Natur hilft uns, nicht höher von uns zu denken, als es sich gebührt. Und nicht abschätzig auf andere zu schauen. Lieber Bruder, du bist ein Christ. Gratulation. Dann bist du intelligenter, weiser, stärker als ein Großteil der Menschen. Oh, du hast endlich die Wahrheit erkannt und damit hebst du dich ab von all den Ungläubigen. Mensch, das war wirklich eine große Errungenschaft. Im Himmel wirst du dafür geehrt werden, dass du ja die richtige Entscheidung getroffen hast. Nein, so ist es nicht. Vielmehr haben wir Mitgefühl mit anderen. Wir erkennen, wir waren doch genauso. Wir waren doch genauso. Jonathan Edwards, der große puritanische Prediger, er sagte, diese Lehre lehrt uns, nicht schlechter über andere zu denken als über uns selbst. Und sie lehrt uns, dass wir alle von Natur aus Teilhaber dieses elenden, hilflosen Zustandes waren. Doch durch die Offenbarung der göttlichen Barmherzigkeit fördert sie ein universales Mitgefühl. Wir können Mitgefühl haben mit den Menschen, die blind sind und taub sind und einen verdorbenen Willen haben. Warum? Weil wir genauso waren. Und es war nicht unsere Kraft, die uns errettet hat, sondern die Barmherzigkeit Gottes. Übrigens schließt das auch das Thema der Erziehung mit ein. Wir empfangen Kinder vielleicht mit Engelsgesichtern, aber mit verdorbener Natur. Und das fordert beides von uns, Zucht und Liebe, Zurechtweisung und Barmherzigkeit. Es reicht nicht zu sagen, och, diese lieben Kindchen, wir lassen sie einfach mal ihren eigenen Willen. Und wir gucken mal, was Gutes dabei herauskommt. Das funktioniert nicht. Aber wir müssen auch nicht denken, oh, sie wachsen in einem christlichen Elternhaus auf. Natürlich werden sie jetzt in völliger Heiligung und Vollkommenheit leben. Unsere Kinder brauchen Wiedergeburt. Sie brauchen Wiedergeburt. Und wir sollten mit aller Strenge und allem Mitgefühl und Barmherzigkeit mit ihnen umgehen. Und genauso mit unseren Mitmenschen. Mit aller Strenge und Klarheit die Wahrheit bezeugen. Und mit aller Barmherzigkeit und Mitleid um Gottes Gnade beten. Das ist auch der nächste Punkt. Evangelisiere betend. Wenn wir anhand der Schrift erkennen, dass der Mensch nicht aus sich selbst zu Christus kommen kann, nicht durch natürliche Mittel, nicht durch eine betörende Musik, nicht durch besonders schönes Schauspiel, sondern allein durch göttliches Ziehen, allein durch die Wirkung des Geistes, allein durch Lebenskraft, die von Gott kommen kann, dann sollten wir unsere Priorität nicht darauf legen, wie wir die Gefühle der gottlosen Menschen erreichen können, sondern unsere Priorität darauf legen, ein Evangelium zu predigen, das Gott ehrt, das die Wahrheit von Christus präsentiert, sodass wir Vertrauen darauf haben können, dass es Gott gefällt, nun dieser Predigt in der Kraft seines Geistes gute Frucht wirken zu lassen. Dass es Gott gefällt, aufgrund dieser Predigt Tote aufzuerwecken, was unser Wort nicht tun kann, was aber Gott tun kann, zu seiner Ehre. Dass Tote auferweckt werden, dass sie hören das Wort des Lebens. Nun, Gott wird keine Toten auferwecken, um ein Schauspiel zu sehen, was dem menschlichen Willen entspricht. Aber wir haben die Hoffnung, dass Gott Tote auferweckt, wenn sein Wort gepredigt wird. Dass Gott Menschen, taube Menschen, blinde Menschen, sehend und hörend macht, da wo sein Name verkündigt wird. Natürlich sollten wir vernünftig argumentieren, auf geistliche Empfindungen drängen, denn Gott kann den verstorbenen Verstand und das sündige Herz befreien und empfänglich machen. Und dann wollen wir diesen befreiten Verstand, dieses befreite Herz füllen mit der Wahrheit. Und es ist nur gut und recht, wenn es uns füllt mit Empfindungen, mit einer Liebe, mit einem Willen, einem herzlichen Willen zum Guten, mit einer völligen Überführung der Erkenntnis, der Argumente. Doch wir müssen uns sehr davor hüten, das Evangelium zu verwässern oder zu verfälschen, um es Sündern nahe zu bringen, um es an blinde, taube, unwillige Menschen anzupassen. Das ist die Gefahr. Jesus Christus hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Nun, das, was wir als wunderbar bezeichnen, bezeichnet der natürliche Mensch als schrecklich. Jede Bekehrung, jedes Kommen zu Christus ist ein Wunder Gottes. Darum lasst uns betend evangelisieren. Wir predigen die Wahrheit, wir bezeugen das Evangelium und wir hoffen auf die Kraft Gottes. Und viertens, gib Gott die Ehre. Wenn wir erkennen, in welchem Zustand wir ohne Christus waren, dann haben wir keinen Grund zum Rühmen. Keinen. Jedes Rühmen ist ausgeschlossen. Doch wenn wir lernen, unsere Augen nicht nur auf die Unfähigkeit und die Unmöglichkeiten unseres natürlichen Zustandes zu setzen, sondern aufwärts auf die grenzenlose Macht Gottes, auf die Fülle seiner Gnade, auf seine große Barmherzigkeit, die eingreift und erneuert und Leben schafft, dann drängt uns das zum Gebet und zur Anbetung unseres herrlichen Gottes. Lass uns aufschauen zu dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lass uns aufschauen zu Christus, unserem Herrn. und ihn anbeten, dass er uns, die wir Feinde Gottes waren, unfähig, verdorben, böse, bis in die innerste Gesinnung hinein, dass er daran gefallen hatte, sich uns zu offenbaren mit seinem wunderbaren Licht. Dazu helfe uns Gott. Amen.